Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Ja, heute waren wir alle Zeugen einer Samaneri-Ordination des Ziehen hinaus in die Hauslosigkeit, sogenannte. Und so ein Schlagwort fiel auch während der Ordination, nämlich das Wort Entsagung der Welt, Entsagen. Die meisten von uns, wenn wir das Wort Entsagung hören, dann gehen wir erstmal 3 Schritte zurück, weil das ja doch nun mal nicht so ganz schmackhaft klingt. Weil wir wollen ja eigentlich gar nicht so richtig entsagen. Dann gibt es noch so andere Worte. Loslassen, aufgeben, abgeben, weggeben. Das sind alles so Dinge, die, wenn wir die hören, die machen uns zunächst mal, wenn wir sie noch nicht verstanden haben, ein bisschen bekümmert. So, sag ich mal. Und deshalb wollte ich heute Abend vielleicht ein bisschen darüber sprechen, was denn da losgelassen wird, was Loslassen überhaupt ist. Es ist Entsagung, Aufgeben, Abgeben. Da gibt es viele verschiedene Worte auch im Pali, die darauf hinweisen. Und vielleicht kann man zunächst mal sagen, dass wir ja eigentlich im Grunde alle wissen, dass wir irgendwann mal loslassen müssen. Das ist ja nun mal die harte Wahrheit, dass unser Geist irgendwann loslässt. Nur dann ist, da können wir nicht mehr viel tun. Im Moment des Sterbens, des Todes, da lässt der Geist los, weil er einfach weiß, dieser Körper ist jetzt am Ende angelangt. Und heute waren wir im Zuge dieser wunderbaren Zeremonie in Anschluss daran, insbesondere auch Zeugen einer vielleicht eher verständlicheren Art von Loslassen, nämlich von Abgeben, Aufgeben, Weggeben. Nämlich diese enorme Großzügigkeit, Freigebigkeit, dieses Bedürfnis, jemandem etwas zu schenken, etwas mitzugeben, was ja auch eine Form des Aufgebens ist. Und mit diesen beiden Extremen können wir auch vielleicht verstehen, wie oder warum der Buddha seine Lehre einen Pfad nannte, der einem stufenweisen Training folgt. Fällt mir gerade ein, Lompatui, der uns mal in Australien damals besucht hat. Da war so eine Frage-Antwort-Session. Und jemand fragte Lompa über Anatta. Und Lompatui hörte dieses Wort Und ich hatte das nicht ganz richtig ausgesprochen, weil im Thai spricht man das noch ein bisschen anders aus. Anatta oder so ähnlich. Und er hat nur gesagt, hä? Dann habe ich ihm erklärt, was diese Person fragte, und er sagte, ah, ist ja wie, als wenn man versucht, aus einem frisch gepflanzten Zitronenbaum Limonade auszuquetschen, Zitronensaft auszudrücken. Geht nicht. Der Baum, der muss erstmal wachsen und groß werden. Und da müssen erstmal Zitronen dran erscheinen, die dann auch erstmal reif werden müssen. Und dann kann man aus den Zitronen Saft pressen. Und genauso fühlt ihr euch wahrscheinlich, oder fühltet ihr euch wahrscheinlich in dem Moment, wo ich über das letztendliche Loslassen auch nur ein paar Worte verloren habe, ein bisschen fast bedrängt. Das ist eine natürliche Reaktion, weil da wollen wir nicht so viel von wissen. Aber wenn wir uns das Dhamma versuchen vor Augen zu führen als ein stufenweises Training, wo selbst der Buddha zum Zeitpunkt seines Erwachens gesagt hat, nee, ich gehe lieber in den Wald und meditiere alleine und in Frieden für den Rest meines Lebens, bevor ich versuche, dieses tiefe Dhamma irgendjemandem verständlich zu machen. Versteht sowieso keiner. Und das wäre für mich nur eine Bürde und eine Belastung, wenn ich versuchen würde, anderen Leuten das zu erklären. Und die sich da ein bisschen auskennen in der Geschichte, wissen natürlich, dass dann da der gute Brahma Sahampati aus der Brahma-Welt mal eben verschwunden ist und vor dem Buddha erschienen ist und ihn gebeten hat, doch bitte das Dhamma zu lehren, denn schließlich, wie er sagte, seien ja da Menschen mit wenig Staub in den Augen, die, wenn der Buddha nicht lehren würde, ja, zugrunde gehen würden. Und so musste selbst der Buddha zunächst mal in sich hineinschauen und die ersten Lehrreden, die wir finden unterm Bodhibaum, im, ich glaube, im Udana, na, da geht es darum, dass der Buddha selber erstmal mit dem Auge eines Erwachten geschaut hat, wie es sich denn um diese Generation von Menschen verhält und was man denn da überhaupt machen kann. Und da hat er halt gesehen, dass oder verstanden, dass er selber ja auch angefangen hat mit dem gleichen Unverständnis, mit dem gleichen Nichtwissen, mit der gleichen Verblendung wie wir alle. So hat er sich eben entschlossen, diese vielen Jahre, 45 sogar, 45 Jahre lang hat er eben dieses stufenweise Training gelehrt, um den Wesen in den verschiedenen Welten, er war ja schließlich Lehrer von Göttern und Menschen, dieses Dhamma nahezubringen. Und so hat der Buddha nicht gleich von Anatta gesprochen. Oder von den vier edlen Wahrheiten oder all diesen tiefen, tiefgründigen Dingen, sondern hat dieses Loslassen, dieses Aufgeben, Abgeben, Weggeben, diese Entsagung versucht, den Wesen zugänglich zu machen, indem er eben stufenweise darauf hingewiesen hat, wie man und wo man loslassen kann. Und Großzügigkeit, etwas wegzugeben, was aufzugeben, was abzugeben, was mitzugeben, Dinge zu teilen, nicht nur materielle Dinge, auch ein Versprechen, demnächst mal 3 Stunden miteinander zu meditieren oder was immer da heute so an Nettigkeiten und freundlichen Worten rübergekommen ist. Das ist eine Form von geben, Zeit geben, Freundlichkeit geben, unsere Geschicke, unsere, wie sagt man, unsere Fähigkeiten mit anderen Menschen teilen, unsere Zeit, manchmal einfach nur unser Ohr leihen, wie man so schön sagt. Manche Leute manchmal nur das Bedürfnis, sich auszusprechen. Wenn wir denen die Zeit geben, zuzuhören, dann fühlen die sich oftmals schon viel besser, auch wenn wir gar nicht großartig viel weise Worte sagen müssen. So. Und deshalb ist diese Form des Gebens, des Abgebens in diesem stufenweisen Training der erste Schritt, wo man selbst als Weltling, der noch bis über beide Ohren tief im weltlichen Geschehen steckt, diese eine Form des Loslassens üben kann. Wir brauchen noch nicht mal einen ethischen Lebenswandel zu führen. Ich sage immer als extremes Beispiel, wenn irgendein Bankräuber kommt zum Kloster und 100.000 Euro auf den Tisch legt und sagt, hier spende ich im Kloster, habe ich gerade geklaut. Dann mag das vielleicht vor deutschem Gesetz nicht ganz korrekt sein, aber vom Standpunkt des Dhamma Vinaya, so wie es der Buddha gelehrt hat, ist das völlig legitim, weil der Buddha realistisch genug war, zu verstehen, dass Diebstahl ein Lebenserwerb ist. Kein besonders heilsamer Lebenserwerb, aber dennoch einer, der sicherlich nicht auszuschließen ist. So. Heißt also, wenn jemand noch nicht genug Weisheit besitzt, verstanden hat, die dieses Ursache-Wirkungsprinzip noch nicht verstanden hat, wo jemand noch nicht weiß, dass er für seine eigenen Taten, für seine eigenen Handlungen Verantwortung übernehmen muss, weil die ja nun mal schließlich Resultate haben. Jede Handlung durch Körpersprache und Geist hat eben Resultate, Ursache-Wirkung auf der ethischen Ebene. Selbst jemand, der das noch nicht verstanden hat, der kann zumindest diese Form des Loslassens praktizieren, wo er sich eben darin übt, anderen Menschen was mitzugeben. Und es ist ganz interessant, weil dieses Wort Chaga, was es ja auch in den Reflexionen gibt, in Anusati, vielleicht einige von euch kennen, die Reflexion über die eigene Großzügigkeit. Es ist ganz wichtig auch zu verstehen, dass es wirklich eine Form von Abgeben ist, von Aufgeben ist. Und da können wir also grundlegend schon verstehen, wie dieses Prinzip des Loslassens funktioniert. Wir können den Unterschied erkennen zwischen einem Geschenk, an das wir noch Bedingungen knüpfen, und einem Geschenk, woran wir keine Bedingungen mehr knüpfen. Wenn ich den Mönchen oder den Nonnen etwas schenke und denen dann Vorschriften mache, wie sie mit diesem Geschenk zu verfahren haben und was sie besser damit nicht machen sollten und denen dann einen Dammervortrag gebe über mein tolles Geschenk, dann hat diese Form des Gebens eine andere Qualität, als wenn ich eine Sache abgebe, aufgebe, weggebe. Ist nicht mehr meins. In dem Moment, wo ich das aufgegeben habe, weggegeben habe, ist das nicht mehr meins. Habe ich nichts mehr darüber zu sagen. Und das ist echtes Loslassen. Das ist echtes Geben. Die Früchte heilsamen Gebens, also das Geben kann wirklich nur zu seiner vollkommenen Frucht heranreifen, wenn wir diese Sache wirklich aufgegeben haben. Also in Schriften finden wir so ein paar Sutten, wo dann so ein paar Beispiele genannt werden. Wenn man sich vorher überlegt, was soll ich das jetzt geben oder soll ich das jetzt nicht geben? Oder wenn man sich hinterher denkt, boah, hätte ich mal noch einen Teil behalten. Oder Ajahn Chahs Lieblingsbeispiel habe ich letztlich noch irgendwo gebracht, musste ich dran denken, weil ich ja auch die Biografie jetzt von Ajahn Chah gelesen habe, endgültig, die ich übrigens jedem wärmstens ans Herz legen kann, der Englisch lesen kann. Beste Dhamma-Buch, was ich je gelesen habe. Also wenn jemand wirklich unsere Tradition, unsere Waldtradition verstehen will, wenn jemand wirklich Interesse hat, ein Dhamma Vinaya zu verstehen und auch und zu lernen über den Lebenswandel dieser Tradition, dann ist es wirklich ein ganz großartiges Buch. Und aber Ajahn Chahs Gleichnis wollte ich noch sagen. Er sagte, wenn du zwei Äpfel hast, einen großen, richtig schönen Apfel und einen kleinen schrumpeligen. Und du bist mit deinem Freund zusammen und du denkst, boah, jetzt gebe ich meinem Freund einen Apfel ab. Und dann hast du die beiden Äpfel in der Hand und dann denkst du dir so, welchen gebe ich denn jetzt ab? Gebe ich den Schrumpeligen ab? Oder gebe ich lieber den großen, saftigen, schönen Apfel ab? Und das sind Sachen, die können wir erleben, die können wir erfahren, die können wir im eigenen Herzen spüren, was da für ein Unterschied ist. Und je mehr wir verstehen, was es für ein Segen ist, diese Form des Gebens, umso mehr wollen wir geben. Deshalb ist es sogar für Mönche ein Verstoß, Geschenke anzunehmen von jemandem, von dem wir meinen, dass der oder diejenige so viel Vertrauen hat, dass die ihr letztes Hemd weggeben würden. Also wenn ich das weiß, dann muss ich irgendwann sagen, stopp. Weil jemand, der das wirklich erlebt hat, erfahren hat, der will einfach geben, der will einfach nichts mehr sammeln, nichts mehr horten, nichts mehr bunkern. Ich bin auch so ein Sammler, in gewisser Weise. Und viele Sachen, die ich mit mir rumtrage heutzutage, die habe ich schon jahrelang. Aber hat vielleicht auch noch einen anderen Grund. Ich möchte natürlich auch versuchen, Dinge, die mir gegeben werden, wenn ich sie denn gebrauchen kann, auch so lange wie möglich zu benutzen. Das ist auch so ein Dilemma. Mönche kriegen einfach viel geschenkt. Nonnen auch. Mehr heute gesehen. Wenn ihr jetzt traurig seid, wenn die Anuvidita einen guten Teil davon die Tage in den gemeinschaftlichen Store gibt, weil sie einfach merkt, kann ich nicht alles benutzen, kann ich nicht alles behalten. Mein Zimmer ist schon voll. Ja? Dann habt ihr das noch nicht so ganz verstanden. ist gar nicht so wichtig. Natürlich. Und deshalb behalten wir ja auch Dinge und geben dann Acht darauf, die uns geschenkt werden. Aber man muss eben sehen, die Handlung, die Absicht, die dahinter steckt. Und der eigene Geisteszustand, die eigene Herzensverfassung, bevor ich gebe, während ich gebe und nachdem ich gegeben habe, da ist Kamma, da ist Handlung und da ist heilsam und unheilsam. Natürlich kommt es auch darauf an, wer gibt, wem man gibt, was man gibt. Aber ich wollte halt auch keinen großartigen Vortrag über Dana geben, aber es ist einfach nun mal eine wichtige Grundlage, wichtig zu verstehen, dass dieses Loslassen, von dem wir ja im Buddhismus nun mal so viel hören, seine Grundlagen eben in gerade dieser Form des Gebens, dieser Großzügigkeit hat. So. Und Ethik ist ja auch eine Form von Loslassen. Also Ethik und Großzügigkeit sind Formen des Aufgebens, des Abgebens, des Entsagens, die wir mit Hilfe einer Willensentscheidung tun können. Wir können uns entscheiden, etwas zu tun oder nicht zu tun, und dann können wir uns daran halten oder nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Als ich zum ersten Mal in den Sutten gelesen habe, dass der Buddha gesagt hat, ja, und wie gibt jemand schlechten Lebenswandel auf? Ja, er hört auf, schlecht zu leben und fängt an, gut zu leben. So. Hört sich ganz einfach an. Ist auch eigentlich ganz einfach. Nur ein Problem liegt eben darin, dass unsere Entscheidungen ja auch bedingt sind. Die sind ja konditioniert. Unsere Handlungen. So diese berühmte buddhistische Frage um den freien Willen. Haben wir freien Willen? Haben wir keinen freien Willen? Gibt es im Buddhismus freien Willen? Gibt es keinen freien Willen? Was ist freier Wille? Wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, wahrscheinlich die verschiedensten Antworten kommen. Aber die kürzeste und meines besten Dafürhaltens beste Antwort ist, freier Wille ist bedingt. Das heißt, wir haben eine Wahl. Wir haben die Möglichkeit, uns so oder anders zu entscheiden. Aber diese Entscheidung ist bedingt durch früheres Handeln, durch frühere Taten. Wenn man das so sich mal einen Moment vor Augen führt, ist das auch gar nicht so schwer zu verstehen. Ich kann mich entscheiden, nicht mehr zu lügen, weil ich einsehe, dass ich als Wahrheitssuchender mich darin üben sollte und dass andere Menschen mir wohlgesonnener sind und meine Praxis sicherlich besser laufen wird, wenn ich mich dem Lügen enthalte. Aber wenn ich mein Leben lang meinen Mitmenschen das Blaue vom Himmel gelogen habe und mich heute entscheide, nicht mehr zu lügen, dann ist natürlich die Tendenz immer noch da. Aber wichtig ist zu verstehen, dass Ethik eine Willensentscheidung ist. Ich muss mich von einem heilsamen Geisteszustand dazu entscheiden, so zu handeln und nicht mehr so zu handeln. Und das kann ich machen. Das ist, was Ethik ist. Genau wie Großzügigkeit. Ich kann mich entscheiden, jemandem etwas zu geben. Dann kann ich eine Entscheidung treffen, dann mache ich das. Und dann ist gut. Heißt, wenn wir auf der Ebene von Ethik mal einfach von den fünf Ethikregeln sprechen, dann kann ich mich entscheiden, keine Lebewesen mehr zu töten, nicht mehr zu stehlen, keinen unrechten Geschlechtsverkehr zu haben, nicht mehr zu lügen oder Versprechen zu brechen und keinen Alkohol und keine Drogen mehr zu konsumieren. Dazu kann ich mich entscheiden. Das ist eine klare Willensentscheidung, die ich von einem heilsamen Geisteszustand treffen kann. Und dann kann ich mich darin üben. Deshalb heißt ja auch, wenn wir die Ethikregeln annehmen oder aufnehmen oder uns darin üben, sagen wir ja, wir üben uns darin, keine Lebewesen mehr zu töten. Wir üben uns darin, nicht mehr zu stehlen, keinen Sex zu haben mit Menschen, die entweder verheiratet sind oder wenn ich verheiratet bin, also dieses Aus- und Einbrechen in und aus irgendwelchen Beziehungen, was also weiter gefasst ist, also der klassische Ehebruch, den man so bei uns in unserem Kulturraum kennt. Dazu kann ich mich entscheiden, das kann ich machen. Und dann übe ich mich darin. Das heißt, ich bemühe mich. Das ist eine Form von Training. Das ist eine Übungssache. Und mit der Zeit sehe ich, wie diese Form des Loslassens von unheilsamen Handlungen durch Körper und Sprache mir eine Lebensqualität verschaffen, die bedeutend besser ist, als wenn ich mich nicht ethisch verhalte. Genau wie ich sehen kann, dass mein Mitgeben, mein Abgeben, meine Großzügigkeit mir selber zuträglich ist, für mich selber förderlich ist. Es ist meinen Geisteszustand, meine Herzensverfassung verbessert. Und genauso kann ich sehen, wie wenn ich von unheilsamen Dingen loslasse auf der Ebene von Sprache und körperlichen Handlungen, dass meine Lebensqualität sich dadurch verbessert. Und das ist eine Form von Loslassen. Das ist eine Form von Entsagung. Eine Form von Aufgeben, Abgeben, Weggeben. Und je mehr ich diesen Zusammenhang begreife, je mehr Weisheit ich also entwickle, umso mehr Freude entwickelt sich auch in mir eben durch diese Reuelosigkeit, die einfach dadurch entsteht, dass ich mir selber nichts mehr vorzuwerfen habe. Ich kann morgens in den Spiegel gucken und brauche irgendwie nicht zwei Finger zu nehmen, um meine Mundwinkel hochzubiegen, sondern ich habe einfach ein natürliches Lächeln, weil ich mich einfach gut fühle. Und der Unterschied oder da, wo es mit diesem Loslassen anfängt, naja gut, schwierig ist es ja auch. Also ich will ja niemandem versuchen vorzumachen, dass es nicht schwierig ist, ethisch zu leben. Ich meine, schaut euch mal um in der Welt und dann zählt mal die Leute zusammen, die fünf Ethikregeln halten in dieser Welt. Also wenn wir da auf 2% unserer Weltbevölkerung kommen, dann würde ich sagen, sind wir gut dabei, vielleicht 3. Aber ich glaube, auf 5 kommen wir nicht. Das heißt, jeder von euch, der so weit gekommen ist oder begriffen hat, dass ein ethischer Lebenswandel was Wunderbares ist, ein Segen ist, ja, ihr seid die absolute Elite, die Weltelite. Und das ist nichts, wo man mal so eben drüber weglächeln sollte. Das ist vollkommen ernst zu nehmen. Und deshalb sagt der Buddha ja auch, Chaganusati, die Reflexion über die eigene Ethik, die sollte uns Tränen in die Augen treiben, Freudentränen, in der Gewissheit, dass unser Leben nicht umsonst ist. Dass wenn wir hier abdanken, irgendwann mal, wovon wir ja auch nicht wissen, wann das passiert, das kann ja jeden Moment passieren, dass es aufwärts geht und nicht abwärts. Dass wir uns zumindest das Menschtum bewahren, weil nur weil die Tatsache, dass wir auf zwei Beinen rumlaufen, statt auf vieren, heißt nicht, dass wir Menschen sind. Karmisch gesehen. Weil wenn wir keinen ethischen Lebenswandel führen, dann geht halt abwärts nach dieser Runde. Das ist einfach so. Das kann man. Ich sage immer, wenn wir an nichts anderes glauben, wenn wir nur an eine Sache glauben wollen, dann sollten wir an Karma glauben, Ursache, Wirkung. Das ist echt. Das ist das Prinzip, was dieses Universum sich drehen lässt. Alles andere ist toll, aber Ursache, Wirkung auf der ethischen Ebene zu verstehen, und zu verstehen, dass wir verantwortlich sind für unsere Handlungen und dass die Resultate haben, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das ist der Hauptteil dessen, was der Buddha weltliche richtige Anschauung nennt. So. Ja, und deshalb für uns oder für die von euch, das eine dieser Reflexionen, dieser Anusati, die der Buddha empfiehlt. Wie viel sind das? Sechs, ne? Oder so, ne? Chaganusati, also ist die Reflexion über unsere Großzügigkeit. Silanusati ist die Reflexion über unsere Ethik. Chaga, Sila, was ist das nächste? Devatanusati gibt auch noch Reflexion über die Devas, über die himmlischen Wesen, dass wir eben mit einem ethischen Lebenswandel in himmlische Bereiche kommen. Hilf mir mal einer raus hier, was sind die anderen beiden? Ich vergesse immer. Buddha, ah ja, Buddha und Dhamma und Sanghanusati waren die anderen drei, genau, die vergesse ich. Genau. Ja, die Reflexion über den Buddha, über das Dhamma und über die Sangha und die ersten drei und dann Chaga, Sila und Devata. Und das sind Reflexionen, die der Buddha gibt als Hilfsmittel für die Meditation oder man könnte sie Meditationsform nennen, die eben wobei wir unseren Geist anstrengen müssen. Wir müssen darüber nachdenken. Viele Menschen, die mit dem Buddhismus in Berührung kommen, die denken, oh, wir müssen aufhören zu denken, wir dürfen nicht mehr denken. Ja? Oh, schrecklich. Ja? Und ich muss so viel denken, ich kann gar nicht aufhören zu denken und ich bin ja so hoffnungslos und ich kann nie meditieren. Und hier habt ihr 6 Formen der Meditation, wo ihr eure Gedanken dazu benutzen könnt, die mal in heilsame Bahnen zu lenken. Ja, dieses Vitaka-Vijara, diese anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes, ist eine Geistesfunktion. Das ist ein Aspekt unseres Geistes, eine Sache aufzugreifen und darum den Geist darum kreisen zu lassen. Ja. Statt dieses Affengehirn wird irgendwie von einem Zweig zum anderen springt, ja, dieses assoziative Denken, ja, so wie Surfen. Ja, ich guck mal eben noch da eben nach und 2 Stunden später sind wir irgendwo ganz anders gelandet. Ja, das ist so der Surfergeist. Ja, Internet ist tödlich für Geistesentwicklung, Geistesentfaltung. Weil eben dieses assoziative Denken schürt und fördert. Und wir merken, fällt uns immer schwerer, mal eine Sache aufzugreifen und wirklich bei dieser Sache zu bleiben. Mal eine halbe Stunde lang nur über den Buddha zu reflektieren oder über Dhamma oder über Sangha oder über unsere Großzügigkeit, unsere Ethik. Oder mal über die Devas nachzudenken. Wie toll das ist, dass es andere Daseinsbereiche gibt, wo wir vielleicht auch hinkommen, wenn wir uns entsprechend verhalten. Aber loslassen wird problematisch, oder problematisch ist nicht das richtige Wort, wird schwieriger, wenn es eben nicht mehr das Loslassen ist, was sich aus einer Willensentscheidung ergibt. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe von körperlichen und sprachlichen Handlungen gesprochen. Was ist denn mit geistigen Handlungen? Können wir mit einer Willensentscheidung den Entschluss fassen, nicht mehr zu denken oder überhaupt bestimmte Gedanken zu denken oder bestimmte Gedanken nicht mehr zu denken? Nee, können wir eben nicht. Das heißt, loslassen, aufgeben, abgeben, weggeben, entsagen auf der mentalen, geistigen Ebene, obwohl es die gleichen geschickten Mittel erfordert, wie das Loslassen auf der Ebene von Großzügigkeit und Ethik, die rechten Anstrengungen, die 4 rechten Anstrengungen, in Kürze den Geist heilsam zu halten, unheilsame Dinge aufzugeben, die 4 rechten Anstrengungen oder die 4 rechten Kämpfe, wie immer, welche diese geschickten Mittel, die der Buddha uns gibt, die sind die gleichen Mittel, um in unserem Geist loslassen zu erzeugen. Aber wir können nicht mit einer Willensentscheidung diese Dinge loslassen. Wir können Gier nicht mit einer Willensentscheidung loslassen. Wir können Hass nicht mit einer Willensentscheidung loslassen. Wir können Verblendung nicht mit einem Willensentschluss loslassen, aufgeben, abgeben, weggeben. Und wenn wir da angekommen sind in diesem stufenweisen Training, dann sehen wir uns eben anderen Dingen ausgesetzt. Unsere Gedanken, die aufgrund der Tatsache, dass wir großzügig sind, dass wir einen ethischen Lebenswandel führen, aufgrund dieser Dinge sind unsere Gedanken bereits viel feiner geworden, viel edler geworden, viel heilsamer geworden. Aber die Tendenzen, die im Geiste liegen, können wir damit lediglich schwächen, aber nicht beheben, nicht aufheben. Das heißt, das, wovon man eigentlich im klassischen Sinne in der Buddha-Lehre, wenn man von Loslassen spricht, dann geht es ja eigentlich in der Regel um diese Sachen. Ich habe ja, wir müssen aufhören, wir müssen loslassen, wir müssen unheilsame Gedanken loslassen. Wir müssen unsere Gier loslassen. Wir müssen all die Dinge loslassen, die uns davor bewahren, mal eine halbe Stunde hier zu sitzen und die Klappe zu halten. Nicht die Klappe, sondern die da drin. Das ist natürlich nicht so leicht. Und das wissen wir aus Erfahrung, wenn wir lange genug praktiziert haben, dass das eben nichts ist, was wir mal eben mit einer Willensentscheidung beheben können. Das heißt, das eigentlich klassische Loslassen, von dem wir in der Buddha-Lehre ständig hören und lesen, ist nichts, was man tun kann. Ich kann nicht loslassen von diesen Dingen. Wie lassen wir also los? Das ist die Antwort. Loslassen ist etwas, das geschieht, wenn der Geist etwas verstanden hat. Genau wie wir auf der Ebene von Großzügigkeit großzügiger werden, wenn wir merken, dass uns das gut tut. Wie wir die Ethikregeln besser einhalten können, wenn wir mit Weisheit verstanden haben, dass uns das gut tut. Und dann ist das nicht mehr eine Sache, zu der wir uns zwingen müssen, sondern es ist eine Sache, die einfach natürlich passiert. Dhamma ist Natur. Dhamma ist Natur. Tamachat in Thai ist Natur. Die Natur der Dinge. Die Einsichten, die wir entwickeln wollen, sind die Einsichten in die Natur unseres Daseins. Die Einsichten in die Natur unserer Existenz. Die ist eine Einsicht in unser Dasein. Wo wir herkommen, wo wir hingehen. Der ganze Quatsch hier überhaupt soll. Darum sind wir hier. Einsicht in die Natur der Dinge. In Dinge, die ablaufen und passieren, ob wir das nun verstehen oder nicht verstehen, ob wir das glauben oder nicht glauben, das spielt überhaupt keine Rolle. Ursache-Wirkungsprinzip steht im Zentrum dieses Universums. Ob wir das nun kapieren oder nicht, ist vollkommen egal. Aber diese Einsicht in die Natur unseres Daseins und das damit verbundene Loslassen kann nur entstehen, wenn wir mit Weisheit etwas durchdrungen haben, verstanden haben. Und das ist das, was der Buddha Bhavana nannte. Praxis, die Entwicklung oder die Entfaltung. Bhavana heißt Entfaltung. Und dieses stufenweise Training, Dana, Sila, Bhavana, und diese drei Aspekte des stufenweisen Trainings, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, darüber zu sprechen, Sila, Samadhi, Panya meinetwegen, aber heute Abend mal Dana, Sila, Bhavana. Bhavana ist Entwicklung, ist Entfaltung, ist Kultivieren. Wir kultivieren diesen Geist. Wir kultivieren Körper und Geist. Wir kultivieren Körper mit Hilfe von Ethik, Großzügigkeit, und wir kultivieren den Geist mit Hilfe von Meditation, um Einsicht zu entwickeln in die Natur unseres Daseins. Und auf diesen verschiedenen Ebenen loslassen zu verstehen, hilft uns auch, uns in unserem Vertrauen zu bestärken, dass es sich lohnt, manchmal Dinge aufzugeben, abzugeben, wegzugeben, loszulassen, diesen Dingen zu entsagen, auch wenn wir das vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben, warum. Heute ist die Anuvidita in die Hauslosigkeit gezogen und hat dieser Welt entsagt. Ja, und das ist ein enormer Schritt. Und ich habe heute Morgen, als ich am Frühstück bin, ich zurückgegangen und habe, weil ich ja Chanjay Saro versprochen habe, das Buch dann auch in Deutsch zu übersetzen, die Biografie, habe ich mal endlich einen Anfang gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich, heute ist ein guter Tag, mal ein paar Zeilen zu übersetzen. Und da habe ich aus der Zeit, wo Lungpo Cha, Ajahn Chah, sich entschlossen hat, diese Praxis wirklich ernst zu nehmen. Er war ja schon eigentlich länger Mönch, aber eben nicht in einem Kloster, wo Vinaya praktiziert wurde, hatte also noch Geld und hatte also nicht besonders viel Ahnung von dem eigentlichen Training und war alles mehr so, naja, man wird halt mal Mönch in Thailand. Ja. Aber als er begriffen hat, was da eigentlich hintersteckt, da hat er einen Schluss gefasst und wollte ich vielleicht mal kurz vorlesen, sind nur so ein paar Zeilen. Steht auch auszugsweise, glaube ich, auf dem Cover von dem Buch, auf der Innenflappe. Die Wahrheit suchend gebe ich mich dem Dhamma hin. Wodurch ist sie verblendet? So elend diese Welt. In diesem Leben gebe ich Geist und Körper auf und folge jeder Weisung, die der Buddha lehrt, entschlossen, bis sich wahres Wissen offenbart, denn sonst blieb ich versunken tief in diesem Leid. Als sei mein Leben nur ein Tag und eine Nacht, so lasse ich, der Welt entsagend, alles los. Entbehrung jeder Art ertragend mit Geduld, bis Zweifel schwindet, suche ich, was ein Ende hat. Lumpachas erste wesentliche Einsicht war, die Welt hat kein Ende. Er sucht nach dem, was ein Ende hat. Die Welt dreht sich im Kreis. Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Ad infinitum. Und er hat zumindest so viel verstanden, dass er gesagt hat, ich suche nach dem, was wirklich ein Ende hat. Nämlich Ende von Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Ende von Leiden oder Ende von Gier, Hass und Verblendung, wie auch immer. Die Wahrheit suchend gebe ich mich dem Dhamma hin. Wir sind Wahrheitssuchende. Wir sind solche, die nach Wahrheit streben. Und deshalb ist ja, so ein Ding wie Lügen, das geht einfach irgendwann nicht mehr. Wenn ich wirklich die Wahrheit suche, dann kann ich nicht lügen, nicht mal mich selbst belügen. Und er fragt nach dem Grund dieser Verblendung. Der Grund nach dem Elend dieser Welt. Und sagt, in diesem Leben gebe ich Geist und Körper auf. Und folge jeder Weisung, die der Buddha lehrt. Bis aufs Kleinste. Jedes Detail des Dhammavinaya. Lumbarcha war makellos in seiner Ausübung der Vinaya-Praxis. Und diese Makellosigkeit hat ihn sehr schnell weitergeführt. Entschlossen und bis sich wahres Wissen offenbart. Er hat einen Entschluss gefasst, noch in diesem Leben Dhamma zu verwirklichen. Denn sonst lebe ich versunken tief in diesem Leid. Die einzige Möglichkeit. Als sei mein Leben nur ein Tag und eine Nacht, so lasse ich der Welt entsagend alles los. Entbehrung jeder Art ertragen mit Geduld, bis Zweifel schwindet, suche ich, was ein Ende hat. Wir sind alle Zweifler. Solange wir Dhamma noch nicht verstanden haben, solange wir Dhamma noch nicht gesehen haben, ist Vichikicca, Zweifel, ein Bestandteil unseres Geistes. Ist das richtig, ist das falsch? Aber um diesen Zweifeln zu entkommen, müssen wir halt wirklich praktizieren. Und die Lehre, die Weisung des Buddhas wirklich ernst nehmen. Und also dieses Papaja, dieses Hinausziehen in die Hauslosigkeit, das ist so ein Entschluss, wo man sich dann zwangsweise stoppt. Man dreht sich eigentlich um 180 Grad um und geht plötzlich in eine ganz andere Richtung. Und das ist eine Form von Loslassen, Aufgeben, Abgeben, Entsagung, die unheimlich viel Kraft hat, unheimliche Macht hat über den Status unseres Daseins. Und wir haben einen anderen Status. Ist nicht, wir mögen noch nichts verwirklicht haben, aber allein die Tatsache, dass wir Samanas sind, die in Abhängigkeit von der Großzügigkeit anderer Menschen leben, gibt uns einen anderen Status. Das geht nicht spurlos an einem vorüber. Als ich das erste Mal auf Almosengang gegangen bin in Thailand, ich habe geheult wie ein Schlosshund auf dem Rückweg. Mir ist das Wasser das Gesicht runtergelaufen. Weil das einfach zu erleben, wie diese Menschen, die ja nun mal wirklich nicht viel hatten, das war damals irgendwie Nordost-Thailand vor über 30 Jahren, das war ein Dorf, ja, wenn die mal ein bisschen Fisch und ein paar Bananen und ein bisschen was hatten mit ihrem Sticky Reis, dann war das schon viel. War nicht keine wohlhabenden Leute. Aber die Tatsache, dass die bereit waren, mich zu füttern, das war unglaublich. Das hat einen unheimlichen Effekt auf mich. So. Und so dieses Erlebnis, was ich hatte, wo ich gleichzeitig ungeheuer froh war, aber gleichzeitig auch geweint habe mal wieder, war, wo ich verstanden habe, dass ich ordinieren will. Also dieser Moment, wo ich den Entschluss wirklich gefasst habe, war mit unheimlicher Freude verbunden, weil ich wusste, ich habe endlich was gefunden, was sich lohnt. Aber gleichzeitig war ich natürlich traurig, weil ich wusste, dass ich eine Menge loslassen musste, aufgeben musste, abgeben musste. Ich habe meine Freunde und meine Dinge aufgegeben, abgegeben. Ich bin 7 Jahre nicht zurück nach Deutschland gekommen. Meine LP-Sammlung, die ist in alle Winde zerstreut worden. Da haben sich viele Leute darüber gefreut. Meine selbstgemachten Boxen, meinen Torrens-Plattenspieler, all die tollen Sachen, die ich hatte, die waren weg, als ich nach 7 Jahren wieder kam. War ja auch okay, habe ich ja auch gesagt. Ich sage, weg damit, ab dafür, gib weg. Will ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Und ja, aber das sind halt materielle Dinge. Die kann man mit einer Willensentscheidung aufgeben, abgeben. Aber um Weisheit zu entwickeln, die zu wirklicher Einsicht führt, damit das Loslassen passieren kann, was uns zur Befreiung führt, da liegt der Kern der Praxis. Meditation hat dem Geist mit viel Liebe und viel Geduld und Spucke so ein Meditationsobjekt schmackhaft zu machen, bis er dann endlich mal dabei bleibt. Dauert eine gewisse Zeit. Ja? So ein Objekt wie der Atem oder ein Mantra, oder heute haben wir gehört, Kesa Loma Nakadanta Tatscha Tatscha Danta Nakaloma Kesa Kesa Loma Nakadanta Tatscha. Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut. Haut, Zähne, Nägel, Körperhaare, Kopfhaare, Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut. Warum sind denn die 5 Meditationsobjekte, die man als jemand, der vom Haus in die Hauslosigkeit geht, warum sollen wir uns denn in diesen 5 Meditationsobjekten üben? Weil der Buddha hat mal gesagt, es wäre besser, wenn ihr diesen Körper, der aus den 4 Elementen besteht, als euer geliebtes Selbst ansehen würdet, als wenn ihr anstatt, dass ihr den Geist als euer Selbst anseht. Warum? Der Körper, naja gut, den kann man entstehen sehen. Man kann sehen, wie der sich verändert, während der besteht. Und der besteht ja nun mal eine gewisse Zeit und dann irgendwann fällt er auseinander. Aber der besteht zumindest für eine gewisse Zeit. Ich meine, gut, das ist auch nicht mehr der Körper wie vor 30 Jahren. Aber der ist immer noch da. Ich kann nicht immer noch sagen, das ist mein Körper. So. Ja? Aber der Geist, der entsteht in einem Moment bei Tag und bei Nacht, wie hat der Buddha das noch ausgedrückt, entsteht und vergeht, weiß nicht mehr genau, egal. Auf jeden Fall, was der Buddha damit sagen wollte, wollte damit sagen, der Geist ist wie ein Affe im Wald und springt von einem Ast zum anderen. Das heißt, irgendein Gedanke entsteht und dann vergeht er. Irgendeine Wahrnehmung entsteht und dann ist er wieder weg. Das heißt, die Veränderung des Geistes und die Unbeständigkeit und die Vergänglichkeit des Geistes ist so extrem mehr als die Vergänglichkeit des Körpers, dass der Buddha sagte, ja, wenn ihr irgendwas als euer Selbst annehmen wollt, dann lieber den Körper als den Geist. Aber Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, das sind ja nun mal die Dinge, die wir sehen, wenn wir uns den Körper angucken. Oder wenn wir uns unseren Körper angucken. Und deshalb hat der Buddha gesagt, die herzunehmen als Objekte unserer Betrachtung, unserer Reflexion, unserer Kontemplation, das bringt Weisheit, das bringt Einsicht in die Natur dieser Dinge, die dazu führen kann, dass wir von Kesa Loma Nakadanta Tacho loslassen können. Zunächst mal ein bisschen und dann ein bisschen mehr. Und wenn wir dann Anagami werden, endgültig. Selbst der Strom eingetreten, selbst der Dhamma zum ersten Mal verwirklicht hat, der hat schon eine tiefe Einsicht in die Natur des Körpers, dahingehend, dass er eben verstanden hat, das ist nicht mein, habe ich nichts mit zu tun. Aber die Wahrnehmung ist immer noch die gleiche. Wir nehmen den immer noch als unseren Körper wahr, wir denken noch über unseren Körper nach. Aber die Ansicht, die richtige Anschauung, dieser Körper ist nicht mein. Ich bin nicht dieser Körper. Die ist da. Wenn wir das dann mal verwirklicht haben. Das ist die erste wesentliche tiefe Einsicht, die zu wirklichem Loslassen führt. Loslassen. Und dazu gibt der Buddha uns halt eben diese geschickten Mittel. So Haare, ich meine, wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Energie stecken wir irgendwie in Frisur? Ja? Habt ihr alle Annas Bild gesehen irgendwie mit dem Iro? Ja? Fragt sie mal bei Zeiten, wie lange sie da gebraucht hat, ne? Bis das alles so richtig stand. Ja? Oder ich habe Locken. Ja? Meine Mutter liebte meine Locken. Ja? Aber zu Punkzeiten, 77, 78, wollte ich Spikes, ich wollte gerade Haare haben. Ich habe morgens ewig lange gebraucht, um die Locken rauszuziehen. Also Kopfhaare, da ist ein unheimliches Attachment da zu diesen Haaren. Und Körperhaare, wenn man vor, weiß ich, 30, 40 Jahren irgendwie. Da hat sich keiner die Schamhaare rasiert. Heute ist das wahrscheinlich in. Aber es sind halt nur Körperhaare. Gibt sogar einen Verstoß für Bikunis, glaube ich, sich die Schamhaare zu flechten. Das haben die Prostituierten damals gemacht. Die haben sich dann irgendwie irgendwelche Muster in die Schamhaare geflochten. Ja, das sind halt nur Körperhaare. Aber das müssen wir erstmal verstehen. Das ist Feuer, Erde, Wasser, Luft. Das sind die vier Elemente. Wer kann da einen Anspruch drauf haben? Wie kann ich sagen, das ist mein? Kann ich die kontrollieren, wenn die ausfallen? Nägel, Zähne. Ich habe schon zwei raus, zwei oben, einen rechts oben, einen links oben. Bin erst 53, nicht schon Opa. Kann ich nicht kontrollieren. Fallen irgendwann aus. Sind nicht meine. Haut. Ich mir meine Hände angucke. 53. Die sahen mal anders aus. In den Spiegel guck, erschrecke ich manchmal. Ja, so. Aber meine Haut, meine schöne Haut, warme Haut, schöne Haut, braune Haut, tolle Haut, ist halt nur Haut. Tacho, 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 Tacho. Könnt ihr als Mantra nehmen. Meditationsobjekt. Tacho, Tacho, Tacho. Bis der Geist vielleicht mal ein Bild erscheinen lässt. Von der Natur. Von Haut. Vier Elemente. Das Feuer, Erde, Wasser, Luft. Ist nicht meine Haut. Aber diese Dinge, das kostet halt Energie. Das kostet halt Anstrengung. Das kostet halt Überwindung. Das kostet halt eben hier. Was sagt ihr? Entbehrung jeder Art ertragen mit Geduld. Ich muss gegen den Strom angehen. Das ist 180 Grad gegen all das, was die Welt uns vorgaukelt. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Das macht der Geist nicht mal eben so. Und deshalb nennt der Buddha das Bhavana, Training. Kultivieren, entfalten, entwickeln. Das ist ein Training. Und diesem Training, diesem Dhamma sich hinzugeben, um dieses Dhamma zu verstehen, das ist das ultimative Loslassen. Ist gar nicht so, ja, ich will nicht sagen, ist nicht wichtig, natürlich ist es wichtig, aber wie das Wichtigste ist, ja, diesen Entschluss zu fassen, uns dieser Dhamma-Praxis hinzugeben und dann uns zu üben. Nicht mit diesem weltlichen Begehren nach Resultaten. Weil die Resultate können wir nicht kontrollieren. Wir können nur die Ursachen legen. Ursache-Wirkungsprinzip verstehen heißt, mein Begehren, mein Verlangen, mein sich sehnen ist darauf gerichtet, zu verstehen, welche Ursachen ich legen muss, damit die Resultate von ganz alleine kommen. Einsicht ist etwas, was passiert, wenn ich verstehe. Loslassen ist etwas, was passiert, wenn ich etwas verstehe. Weisheit führt zu Loslassen. Einsicht ist ein Produkt unserer Übung, unserer Reflexion, unserer Achtsamkeit, unserer Entwicklung von Weisheit. Die Einsicht in die Natur unseres Daseins kommt mit der Zeit, Schritt für Schritt, in dem Maße, in dem wir uns der Praxis hingeben. Das ist nichts, was wir erzwingen können. Also auf diese beiden Arten von Loslassen wollte ich halt heute Abend mal so ein bisschen ansprechen. Die eine Form des Loslassens, die wir mit Hilfe einer Willensentscheidung, mit Hilfe eines Entschlusses vollziehen können, auf der Ebene von Dana und Sila, Großzügigkeit und Ethik. Und dieses Loslassen, was das Produkt unserer Entfaltung des Geistes ist. Und Loslassen, was ganz von alleine entsteht, wenn der Geist etwas verstanden hat. Wenn der Geist wirklich verstanden hat, dass irgendwas wehtut, dass irgendwas Dukkha ist, dass irgendwas leidhaft ist, dann lässt er das los. Aber die Illusion, der wir uns so gerne hingeben, dass wir verstehen, was Leiden ist, ist genau das, was uns eigentlich die Einsicht versperrt. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, irgendetwas verstanden zu haben. Weil in dem Moment hören wir auf, genau hinzuschauen. Wir müssen ständig hinterfragen, ständig unsere Ansichten unterminieren, ständig in Frage stellen. Und nur so ist Fortschritt möglich. Wir können uns nicht auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen. Und der Geist, der macht uns gerne vor, irgendwas verstanden zu haben. Aber Weisheit, wirkliche Weisheit, meine Definition von wirklicher Weisheit ist die Fähigkeit loszulassen, wenn es weh tut, sage ich immer. Wenn es wirklich weh tut, erste edle Wahrheit, warum? Zweite edle Wahrheit. Wenn ich weiß, warum, kann ich loslassen? Ja, habe ich Weisheit? Nein, habe ich keine Weisheit. Weil intellektuell ist das mit der Buddha-Lehre recht schnell zu verstehen. Das ist nicht so eine Hexenkunst, was der Buddha da gelehrt hat. Aber das zu durchdringen, ist eine ganz andere Sache. Das ist eine gute Möglichkeit, die zu sehen, ob wir mit diesen vier edlen Wahrheiten uns üben. Wenn es irgendwo wehtut, fragen, warum. Wenn ich den Grund gefunden habe, den Grund loslassen, wenn Leiden aufhört, habe ich Weisheit. Wenn ich weiter leide, bin ich noch genauso dumm wie vorher. Ja, ist so. Es ist einfach. Eigentlich. Aber Weisheit heißt, ich kann loslassen. Wenn ich loslassen kann, habe ich keine Weisheit. Bin ich dumm. Ich mag zwar intelligent sein und tolle Bücher schreiben können und tolle Vorträge geben können, wie heute Abend, aber ob ich letztendlich loslassen kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und deshalb, es lohnt sich wirklich, diese Übungen, die der Buddha uns gegeben hat, für eben Einsicht zu entwickeln, uns da wirklich die mal anzugucken und nach unserem Charakter, nach unserem Temperament, nach unserem, wie wir geartet sind, müssen wir uns aussuchen, was für uns funktioniert. Müssen rausfinden, was macht mir Spaß, wo hat mein Geist Freude dran, welche Art der Entwicklung, Entfaltung des Geistes ist für mich ein Zugang. Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne oder Haut? Wo seid ihr, wo bleibt ihr Pappen? Wo klebt ihr? Wo ist eure Anhaftung? Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne oder Haut? Ja, weil der Rest, der da drunter liegt, da ist nicht so viel mit der Anhaftung. Wenn wir jetzt die restlichen Körperteile rezitieren wollten, dann. Das sind halt die fünf, die wir sehen, die uns halt vormachen. Ja, und dann kann man auch so ein Gespür dafür bekommen, was Nibbana ist. Nibbana, wenn wir diesen ganzen Pfad als Pfad des Loslassens verstehen, Das Nibbana, das Loslassen der letzten kleinen Anhaftung an Existenz, an Dasein, an Ich, an mir, an mein. Ich bin. Das ist das Letzte, was wir loslassen. Dieser Dünkel, ich bin. Dann ist der Geist frei. Ein Geist frei von Dünkel ist der befreite Geist, befreite Herz, Mutodaya. Nicht mehr besser, nicht mehr schlechter, nicht mehr gleich. Gar kein Ich mehr. Wissen, aber niemand, der sich versucht, dieses Wissen unter den Nagel zu reißen. Wissen ohne Eigentümer. Befreites Wissen. Das Loslassen der letzten Anhaftung. Gut, das soll es erstmal sein.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Und noch jemand einen Kommentar hat oder eine Frage oder eine Beschwerde, dann bin ich da gerne noch bereit, sozusagen. Sprachlos. Alle losgelassen. Gut, dann nicht. Dann können wir
uns noch gemeinsam verbeugen.
War ja auch ein langer Tag.
Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivati. Suakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami. Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghanna